Ja, ihr Lieben, wir haben ja eine kleine Reihe über die Psalmen. Wir haben zwar bei 1 begonnen, aber dann gleich mal einen großen Sprung zu 52 gemacht. Also ihr merkt, wir werden die nicht alle durchpredigen, sondern so ein paar Häppchen, ja, quer durch. Psalm 1, ihr erinnert euch, Glück, ja, glücklich zu preisen, der Mensch. Letzte Woche ging es um Vergebung, Versöhnung. Psalm 51 und das, wie bekommt der David damals, wie bekam er die Schuld weg? Und heute, auch unter dem Oberthema, stark durch Herausforderungen, ganz anderer Psalm 142. Und bevor ich dann weitermache, wird Damaris uns den vorlesen. Danke.
Psalm 142, ein Psalm Davids, als er in der Höhle war. Ein Gebet. Ich schreie zum Herrn, ich flehe zum Herrn um Gnade. Ich bringe meine Klagen vor ihn und breite all meine Sorgen vor ihm aus. Denn ich bin verzweifelt und du allein weißt den Ausweg. Wohin ich mich auch wende, überall haben meine Feinde mir Fallen gestellt. Ich warte, dass jemand kommt und mir hilft. Doch niemand verschwendet auch nur einen Gedanken an mich. Niemand hilft mir. Niemand kümmert es, was aus mir wird. Deshalb, Herr, bete ich zu dir. Ich sage, du bist meine Zuflucht. Du bist alles, was ich im Leben will. Höre mein Rufen, denn ich bin mit meiner Kraft am Ende. Rette mich vor meinen Verfolgern, sie sind mir zu stark. Hol mich heraus aus dem Gefängnis, damit ich dir danken kann. Die Gottesfürchtigen werden sich um mich versammeln, wenn du freundlich zu mir bist.
Vielen Dank. Am Schluss dieser Lichtblick, wir haben ihn jetzt schon gelesen, oder zwischendurch gab es ja auch noch einen Lichtblick, ja, die Gottesfürchtigen werden sich um mich versammeln, aber ja, noch in der Situation sieht das erstmal noch gar nicht so aus. Ich habe ein bisschen länger gerätselt bei diesem Psalm hier, wie ich die Überschrift, das Thema, und dann habe ich gedacht, und so war er auch schon mal angegeben, flehen. Aber das kann man dann doch so stumpf vor, flehen. Ja. Dann habe ich gedacht, flehen, flehen, flehen. Vielleicht ist das besser. Dreimal dieses Flehen, weil wenn wir den lesen, dann ist das wirklich ein Psalm voll davon. Der David schüttet da sein Herz aus, aber ein bisschen so diesen Lichtblick anzudeuten, habe ich gedacht, vielleicht können wir uns das gut merken. Flehen, flehen, flehen und hoffen. Und vielleicht können wir das in unserem Leben auch manches Mal brauchen. Ich muss zugeben, ich habe noch nicht so einsam in so einer Höhle gehockt. Ja. Wenn wir hier den Vers 1 betrachten, ja, ein Weisheitslied oder in wörtlichen Übersetzungen steht ein Maskil. Das Spannende an diesem Wort ist, dass man eben nicht genau weiß, was es heißt. Aber es kommt öfter vor in einer ganzen Reihe von Psalmen, ja, 52 bis 55 zum Beispiel oder auch 88 und 89. Und das hier ist der letzte von all diesen Maskils. Man leitet es eben entweder ein Weisheitslied oder ein Lehrgedicht in diesem Sinn, weil ein sehr ähnliches Wort, ein Maskil, wenn es auf einen Menschen sich bezieht, ist es ein Weisheitslehrer. Da ist man sich relativ sicher und man nimmt an, dass das von daher auch das entsprechende Lehrstück ist. Und wenn man jetzt nochmal denkt, ja, was lernen wir? Wir werden das am Schluss natürlich nochmal bedenken. Was lernen wir hier bei diesem Psalm, der so voll ist von Flehen? Das Erste, was wir da lesen, David hat ihn geschrieben, als er in der Höhle war. Okay, es gibt also einen klaren Bezug in Davids Leben. Das Spannende ist, David war öfter in der Höhle. Er war nicht nur einmal in der Höhle und es waren auch verschiedene Höhlen. In 1. Samuel 22, und ich nehme an, dass es diese Stelle ist, Vers 1, David floh aus Gat in eine Höhle bei Adullam. Denn da ist es klar, ist er alleine. Später war er wieder in der Höhle, aber da war er nicht alleine. Hier ist er allein. Er hatte vorher eine Idee, die war keine gute Idee. Er hatte gedacht, er hat den Feind nur noch in Saul gesehen. Ja, Saul war ja auch sein Feind, der israelitische König. Der wollte David umbringen, ganz klar, war sein Feind. Hatte David zu seinem Feind erklärt. Und dann hat David gedacht, hier in Israel bin ich nicht mehr sicher. Ich flüchte zu dem Stadtkönig von Gat. Was David irgendwie nicht ganz bedacht hat in seiner Idee, dem Abimelech, das ist ein Königstitel der Philister. Die Philister waren auch nicht seine Freunde. Und wenn man das liest, was sich da abspielt, ja, in Kapitel 21, und David hat dann später auch einen Psalm darüber gedichtet, der Psalm 57, denke ich, nein, stimmt nicht, Moment, 34, ein Psalm, als er davon, 34, ja, von Ängsten befreit, von David, als er sich vor Abimelech wahnsinnig stellte und dieser ihn fortjagte. Also sein letzter Ausweg von David war, dass er sich vor diesem feindlichen König, vor Abimelech, wahnsinnig gestellt hat. Er ist mit dem Kopf gegen den Türpfosten gerannt, er hat den Speichel in seinen Bart laufen lassen und hat einen Verrückten gespielt. Und das so authentisch, dass der König sagt, habe ich nicht genug Verrückte, jagt ihn weg. Ja. Aber das war lauter Verzweiflung und das war das Letzte. Und dann ist er weg von Gat und Gat liegt fast eher Richtung Küste. Und diese Höhle Adullam liegt so knapp 30 Kilometer westlich, denke ich, von Jerusalem. Also einige Kilometer ist er da umhergeirrt und hat sich jetzt in diese Höhle versteckt. Erst voller Verzweiflung vor diesem König Abimelech, dann voller Verzweiflung irgendeinen Platz gesucht, wo er hin kann und jetzt allein in dieser Höhle. Und wir lesen da, wie es ihm geht. Und da steht noch dabei ein Gebet. David war allein in der Höhle. Und das Erste, was er sagt, laut schreie ich zum Herrn. Ich weiß nicht, ob es euch so geht. Es gibt ja so ein paar Unterführungen in Kapfenberg oder Bruck. Wenn ihr durch so eine Unterführung geht, vielleicht geht es euch da wie mir, ich habe da irgendwie einen kindlichen Reflex, am liebsten würde ich irgendwas Lautes schreien. Ich habe es letztens ausprobiert und es funktioniert, Damaris hat sich erschreckt. Ja. Und vielleicht ging es David auch so, ich weiß nicht, wie groß diese Höhle von Adullam ist, und wenn man vorne in eine Höhle geht, ist das Schwierige, ja, die ist hinten ganz dunkel. Man sieht also nicht, ob man allein darin ist. Aber vielleicht hat David gedacht, wenn ich jetzt mal ordentlich Krach mache hier, ja, ich schreie laut zu Gott, sollte da noch jemand sein, der sich auch versteckt hält, dann weiß der zumindest schon mal, dass hier jemand ist, der sich nicht nur verstecken will, sondern auch laut sein will und der verzweifelt ist. David schreit laut. Und als er dann nur das Echo gehört hat und sonst nichts aus der Höhle, hat er gemerkt, wie allein er ist. Und er fleht laut zum Herrn. Und er schüttet seine Sorge vor Gott aus. Ich tue ihm meine Not kund. Und wir merken, David Ich will nicht sagen, dass er Depressionen hat, aber er hat eine depressive Verstimmung. Ich bin allein. Ich habe keine Chance. Niemand ist bei mir. Wie kann Gott das nur zulassen? Und vielleicht, es kommt hier drin interessanterweise nicht vor, wird er zwischendurch gedacht haben, Moment Gott, du hast mich durch Samuel, den Propheten, zum König gesalbt. Hier stimmt was nicht. Ja? Gott hatte ihn schon zum König gesalbt. Er hatte auch schon den Goliath besiegt. Aber das hatte noch gar nicht so viel geholfen. Im Gegenteil, das wurde auch noch zum Problem. Und vielen Menschen geht es so, dass wenn sie allein sind, dass solche Gedanken kommen und anfangen, den physischen und den geistlichen Geist zu zermürben. Ich habe ein Beispiel gelesen von in diesem schönen alten Buch von Corrie ten Boom, ja, weithin bekannt als Glaubensheldin. Und sie war in Tokio auf einer Missionsreise und Tokio im Sommer ist sehr heiß. Und sie hatte dort gute Gemeinschaft mit verschiedenen Missionaren und sie haben zusammen gebetet und ausgetauscht und die anderen musste dann, eine musste dahin und eine musste dahin und dann war sie alleine in dem Zimmer, in dieser so einer kleinen Wohnung und dann kam sie mit dem Kochen nicht ganz so zurecht und dann war eine der Mückenschutzgitter war total defekt und dann haben sie nachts die Mücken zerstochen und morgens war das Essen, irgendwas war nicht geraten und dann merkt sie, wie allein sie ist. Und auf einmal, erst hat sie es noch nicht gemerkt, am Abend war sie völlig niedergeschlagen. Sie beschreibt das da in dem Buch. Und dann hat sie gesagt, Gott, warum muss ich allein hier sein? Es ist mir viel zu heiß und ich muss noch 14 Tage durchhalten. Sie hat im Leben viel Schlimmeres durch. Wenn man ihre Geschichte kennt, sie hat das KZ überlebt. Ihre Schwester nicht, aber sie schon. Ja, also sie hatte viel Schlimmeres durch und ist nah an Gott geblieben, aber diese eine Situation dort treibt sie ins Selbstmitleid und sie findet auch erst noch nicht heraus und dann irgendwann bekommt sie einen Anruf bekommt sie irgendwie von einer, ein Anruf oder ein Besuch von einer Glaubensschwester aus Kanada, die sich irgendwie an Corrie erinnert wurde und dachte, ach, vielleicht braucht meine Schwester Corrie jetzt Gebet. Und hat dann eine andere angerufen und die beiden haben sich zusammengetan und haben zusammen für sie gebetet. Und dann hat sie das gehört und hat gedacht, das ist Gottes Logik. Zuerst, statt mich gleich zu ermutigen, zeigt er mir, wie schwach ich eigentlich bin. Ermutigt aber zwei andere, recht weit weg von hier, für mich zu beten. Und vielleicht kann uns dieser Psalm auch ermutigen, für andere zu beten, die in verzweifelten Situationen sind, die irgendwo in der Höhle stecken. Als er in der Höhle war, laut schreie ich zum Herrn. Und wenn wir in der Höhle sind, dürfen wir auch laut zum Herrn schreien oder auch leise. Und wenn das die anderen stört, dann kann man ja vielleicht in den Keller gehen oder in den Wald. Viele haben auch schon im Wald laut geschrien, zu Gott geschrien. Und es gibt eine Menge Beispiele, wo Menschen eine Begegnung hatten mit Gott. David hatte hier in Vers 3 noch nicht. Noch ist sein Herz voller Sorge. Wie soll das werden? Ja, wenn die mich hier finden, die Höhle hat nur einen Eingang, aber nur einen Ausgang. Wenn die sich vorne aufstellen, dann bin ich umzingelt, dann bin ich gefangen. Und wenn wir sein Leben lesen, er ist dann geflüchtet, aber vorher passiert noch etwas anderes, was er hier noch nicht weiß. Mein Geist ist verzagt in mir. Kennst doch du meinen Pfad. Auf dem Weg, den ich gehe, haben sie mir Schlingen gelegt. So kommt er sich vor, ja, der Saul hatte in seinem Neid und seiner Eifersucht immer mehr Menschen um sich herum gegen den David angesetzt. Und wenn er irgendwo hörte, dass einer auch nur augenscheinlich für den David war, dann hat er die Menschen auch umbringen lassen. Es wurde wirklich eng für den David in Israel. Blicke ich zur Rechten und sie, blicke zur Rechten. Also er fordert Gott auf, dass Gott auch seine Lage wahrnehmen soll. Er hat den Eindruck, Gott sieht das gar nicht richtig. Niemand will mich kennen. Verloren ist mir die Zuflucht. Niemand fragt nach mir. Das ist, wie lange er alleine dort in der Höhle war, wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall, das ist Davids Empfinden. Er war völlig am Boden. Und wenn wir in 1. Samuel 21 das lesen, ja, dann hatte Saul schon, hatte David vorher bei den Priestern von Nob eben alleine schon Brot und auch das Schwert von Goliath geholt, aber irgendwie hat ihm das Schwert auch nichts geholfen. Und er hat eingesehen, gegen die Übermacht, die gegen ihn steht, hat er keine Chance. Aber wenn wir Kapitel 22, Vers 1 in 1. Samuel ganz lesen, ja, David floh aus Gad in eine Höhle bei Adulam. Aber da hört der Vers nicht auf. Als seine Brüder und seine ganze Sippe davon hörten, kamen sie dort zu ihm hin. Bald scharten sich noch andere um ihn. Menschen, die bedrängt, verschuldet oder verbittert waren. Er wurde ihr Anführer. Schließlich waren es etwa 400 Mann. Von dort aus ging David nach Mizpe in Moab, bat den König der Moabiter, lasst doch meinen Vater und meine Mutter bei euch wohnen, bis ich weiß, was Gott mit mir vorhat. So brachte er beide zum König von Moab. Solange David auf der Bergfeste war, blieben sie am Königshof. Und dann kommt ein Prophet und dann zu David und sagt ihm, was er tun oder was er nicht tun soll. Also wir merken, David hat zu Gott geschrien und wir wissen noch nicht, wie lange, aber es kam dann auch Rettung. Wie viel Zeit dazwischen war, das hätte ich natürlich gerne gewusst. Aber hier im Psalm tauchen die Geschwister noch nicht auf. Ja? Niemand will mich kennen. Alleine, völlig verzweifelt. Und er fleht zu Gott. Verloren ist mir die Zuflucht. Wenn wir andere Psalmen lesen, da klang das ganz anders. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist nicht die gleiche Stimmung wie das hier. Und beides kommt von David. Er kannte Hochphasen, wo er jubiliert hat, und er kannte eben auch Höhlenerlebnisse, wo er nur noch gefleht hat. Aber, und das ist wieder auch schön zu sehen, ja, nicht erst ganz am Schluss, sondern auch mittendrin. Und danke, John, deswegen habt ihr Lieder ausgesucht über Zuflucht, weil hier ist sie schon wieder da. Ja. Herr, ich schreie zu dir. Ja. Der Tonfall ist immer noch gleich. Ich schreie zu dir. Aber da kommt ein anderer Gedanke. Nicht nur der Gedanke, ich bin allein, es ist alles aus, sondern es kommt auch der Gedanke, du bist meine Zuflucht. Mein Teil im Land der Lebenden. David geht davon aus, dass er hier noch eine Zukunft hat. Und Gott muss es richten. Auf Saul kann er sich nicht verlassen. Saul, ja, wenn wir die Geschichte lesen, Saul hat ihm dann mal ganz ehrlich versprochen, nach der zweiten Höhlenerfahrung, ja, dass er sagt, Saul, nein, du bist besser als ich, komm doch wieder, ich sehe, wie Gott dich segnet und das ist gut und wir halten zusammen so ungefähr. Und David sagt, vielen Dank. Ja. Auf Saul kann er sich nicht verlassen. Die 400 Leute um ihn herum, ja, es ist gut, dass er nicht mehr alleine ist. Dass Jonathan kommt und ihn im Glauben stärkt, ist auch gut. Aber es gibt Situationen, da hat er sich auch auf so einem Berg versteckt und Saul hat 3000 Menschen losgeschickt, 3000 Soldaten und die hatten den Berg umzingelt. Und dann ist die Sache recht einfach. Ja? Der Berg war nicht so riesig groß, der war nicht so groß wie der Hochschwab, viel kleiner. Ja? 3000 Soldaten unten, David mit seiner Truppe oben drauf. Der Rest ist nur noch eine Frage der Zeit. Wenn nicht Gott die Zuflucht ist. Denn in dem Moment, als die gerade den Belagerungsring zumachen wollten, um ihn zu fangen, greifen die Philister Israel an. Und Saul kann natürlich nicht jetzt David jagen und die Philister das Land ausplündern lassen, sondern er muss zuerst zu den Philistern und David kann flüchten. Du bist meine Zuflucht. Das sagt der David hier schon. Wir haben es gesungen, auch im zweiten Lied in der Anbetungszeit, hilf mir zu glauben und auf dich zu sehen. Das versucht der David hier, es gelingt ihm, und das ist auch unsere Herausforderung immer wieder. Schauen wir nur auf die Höhle, auf das Alleinsein, auf die Probleme, wie auch immer die aussehen. Ob das Menschen sind oder Krankheit oder Pandemie oder Politik oder was auch immer. Wo schauen wir letztlich hin? Das ist unsere Herausforderung als Jesus-Nachfolger. Und im Neuen Testament lesen wir, wo Jesus immer wieder zuerst und grundsätzlich hingeschaut hat. Was möchte der Vater von mir? Und wenn er das nicht so im Vorbeigehen herausgefunden hat, dann hat Jesus auch mal eine Nacht auf dem Berg im Gebet verbracht. Und auch hier sehen wir jemanden, der leidenschaftlich betet, der fleht. Und ich muss zugeben, ich habe noch nie eine ganze Nacht im Gebet verbracht. Aber ich kenne jemanden, einen jungen Mann, den wir in Graz kennengelernt haben, der hatte ein Problem, was ihn quälte in seinem Leben. Und er hat gesagt, das kann ja nicht wahr sein. Und er hat eine Nacht durchgebetet und gegen Morgen wusste er, ich bin durch. Und er sagt, es ist so, das Problem ist erledigt. Es war bei ihm eine Nacht in dieser Sache. Ein nächstes Mal dachte er war noch recht jung im Glauben, das mache ich wieder so. Eine Nacht beten, Problem weg. Jetzt ist das nicht so automatisch mit Gott. Eine Nacht im Gebet, Problem kleiner, aber noch nicht weg. Ja, und so hat er gelernt. Aber hin zu Gott schadet nie. Das ist ganz, ganz klar. Ich kann die nicht alle vorlesen, aber ich habe euch ein paar Bücher mitgebracht. Eines ist hier, das stammt meines Wissens hier aus der Bibliothek von der Gemeinde, Wenn Beter den Himmel stürmen, aus Korea. Die koreanische Kirche, die können zumindest in den, weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist, aber das, was ich von vor ein paar Jahren gelesen habe, ist das immer noch so. Ja. Ich behaupte, sie können beten, wie es hier im Westen keiner oder keiner mehr kann. Sie haben einen Gebetsberg da nördlich von Seoul und da treffen sich in dem zentralen Raum 10.000 und in den beiden Kapellen jeweils 5.000 und in der umliegenden Gegend bis zu 250.000 Menschen zum Beten Tag und Nacht. Unfassbar. Ja, und was sie beschreiben, wie sie im Gebet den Vater bestürmen und Veränderung erbitten und Aufbrüche erbeten und was Gott schenkt, auch nicht schenkt. Sie haben nicht die Macht über Gott, natürlich nicht. Aber was sie auch an Gottes Nähe erleben, das ist gigantisch. Und natürlich, das müssen wir auch zur Kenntnis nehmen, Not lehrt beten. Ja, dieses Buch von dem Leiter-Ehepaar, oder hauptsächlich die Frau hat es geschrieben, die jahrelang Leiter von Open Doors waren, Lieder in der Nacht, ganz viele Beispiele beschrieben aus der verfolgten Kirche, aus den Geschwistern in der Verfolgung, wie viel Flehen, wie viel Not, wie viel Höhlenerfahrung, auch echte Höhlenerfahrung. Wo natürlich, wo wollen die Leute hin? In die Wälder, in die Höhlen, in die Einsamkeit. Ja. Oder auch zueinander und ergreifende Geschichten, was Gott tut oder auch nicht tut. Wo Menschen leiden und manche werden zu Tode gefoltert oder auch mit kurzem Prozess umgebracht und andere werden von Gottes starker Macht bewahrt. Aber hunderte Beispiele in diesem Buch, die das so erleben, völlig verzweifelt, ein Blick auf Gott und diese Aussage, du bist meine Zuflucht. Sie flüchten sich zu ihm. Nach vielen Jahren im Gefängnis kommen zu ihrer Familie und sagen, es hat sich gelohnt. Ja. Was hat sich da gelohnt? Ich bin überzeugt, und dann zitiert jemand, gar noch nicht so alte Frau, einen Vers von Paulus, ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht wert sind gegenüber der Herrlichkeit, die kommen soll. Und das nach der Feuerprobe, nicht am grünen Tisch, sondern herausgekommen aus Gefängnis und Verfolgung oder Arbeitslager. Und Gott schenkt das. Du bist meine Zuflucht, mein Teil im Land der Lebenden. Das sieht David schon in der Höhle. Ja. Den Rest spare ich jetzt mal. Kann die ja eh nicht vorlesen, aber es sind ähnliche Beispiele. Und dann ja, Flehen nochmal 1-3. Vernimm mein Flehen, denn ich bin sehr schwach. Geistlich, biblisch gesehen wussten wir das vorher schon, dass David sehr schwach war. Aber nach der Goliath-Erfahrung haben natürlich alle gedacht, er ist stark. Er hat den Goliath besiegt. Niemand hat das gewagt. Aber er weiß hier in der Höhle, ich bin sehr schwach. Und ich denke, Gott hat mit dieser Fluchtzeit, mit dieser Zeit der Demütigung und mit dieser Zeit der Noterfahrung David auch geprägt für ihn als König. Denn es ist ja die Gefahr, wenn man so ein König ist, in einem sehr gut gehenden Israel, dann noch im Jerusalem erobert und Davids Stadt, ich meine, dass die schon so heißt. Ja, nach seinem Namen wird da ein Stück von Jerusalem benannt und bis heute gibt es einen Davidsturm und es gibt einen Bereich, der heißt Davidsstadt. Ich meine, bis heute, wer hat das? Ja. Und damit er sich nicht überhebt, sondern eine Demut in ihm erhalten bleibt, denke ich, hat Gott hier eine Nachschulung für den Hirtenjungen. Und damit er nicht vergisst, hat er das aufgeschrieben, wie es Menschen geht mit existenzieller Not. Ich bin sehr schwach, rette mich vor meinen Verfolgern, denn sie sind mir zu mächtig. Und da gibt es viele Situationen, die genau das in mir auch ausdrücken. Ich bin schwach. Führe mich hinaus aus dem Kerker, auch aus der Höhle, auch aus der Fluchtsituation, damit ich deinen Namen preise. Da ist schon wieder Licht. Ja, da sehen wir schon wieder, David denkt, es kann noch gelingen. Und dann möchte ich Gott verherrlichen. Ja, dann möchte ich nicht erzählen, ich habe mich gut versteckt und der König von Gad, der war ja so dumm, dass er mich hat laufen lassen. Nein, ich möchte erzählen, Gott hat mich gerettet. Sowohl dort als auch hier, als auch später. Führe mich hinaus aus dem Kerker, damit ich deinen Namen preise. Die Gerechten werden sich um mich scharen, weil du mir Gutes tust. Und vielleicht ist es euch auch schon so gegangen, bei einigen Anklängen, gerade auch bei dem letzten, irgendwie sieht man dann auch Jesus. Jesus in Gethsemane hat auch gefleht und gefleht und hat sich in den Willen des Vaters ergeben. Aber er wusste schon, ich habe Macht, das Leben zu lassen und es wiederzunehmen. Und wenn er aus dem Kerker des Todes in der Auferstehung hervorkommt und triumphiert, dann werden die, die er gerecht macht, sich um ihn scharen. Deshalb sind wir hier letztlich in seinem Namen versammelt, heute Morgen, weil das genau so ist. Und ihr seht, ich habe zwischendurch oben die Überschrift auch etwas verändert. Nicht nur hoffen, sondern Hoffnung. Denn auch Hoffnung ist in diesem Psalm schon drin. Er ist nicht völlig dunkel, es ist nicht nur Flehen, sondern es sind schon Lichtblicke drin. Und du bist meine Zuflucht, mein Teil im Land der Lebenden. Dieses Land der Lebenden, vom Neuen Testament her, ist das natürlich nicht letztlich hier. Ja, wir leben hier, aber ein Leben im wahren, ewigen, göttlichen Sinn, da ist das Land der Lebenden natürlich bei ihm, bei dem Lebendigen. Und da ist unser Teil. Ja, da ist unsere Zuflucht. Und wenn Gott uns, und das beschreiben natürlich auch Menschen über andere, wo sie nicht gerettet wurden, irdisch, wo Menschen verbrannt wurden, zu Tode gequält, aber ihr Teil im Lande der Lebendigen bleibt, ganz klar. Das ist vom Neuen Testament, vom Versprechen von Jesus selber her unaufgebbar. Und darüber loben wir ihn, dass wir eine Zuflucht haben bei ihm für jetzt und darüber hinaus, was auch immer geschieht. Wir werden vielleicht erinnert an die drei Männer im Feuerofen bei Daniel, ja, der Prophet im Alten Testament. Da kann man das nachlesen. Die sagen zum König, Gott kann uns aus deiner Hand retten. Da sind die felsenfest überzeugt, Gott kann das. Aber sie wissen nicht, ob er es tun wird. Sie sagen, wenn er es nicht tut, dann ist das seine Sache. Aber eines tun wir nicht, nämlich dein Standbild anbeten, sondern wir beten Gott an. Wir bleiben bei ihm. Er ist unsere Zuflucht. Zu ihm flüchten wir uns hin, was auch immer geschieht. Wenn er uns rettet. Die drei wurden damals ganz wunderbar gerettet, aber nicht alle wurden gerettet. Herr, ich schreie zu dir. Ich spreche, du bist meine Zuflucht, mein Teil im Land der Lebenden. Das wünsche ich uns heute. Vielleicht sind wir gar nicht in der Höhlenerfahrung, sondern haben Geburtstag und können uns freuen auf eine Feier heute. Ja. Und alles ist eher schön und froh, aber ich wünsche es uns auch und mir natürlich, uns allen, mir auch, wenn wir eine solche Höhlenerfahrung haben, wenn wir verzweifelt sind, dass wir ja da durchkommen durch die Dunkelheit, hinein ins Licht, uns freuen können oder wieder Zuversicht gewinnen bei dieser Zuflucht, auch wenn wir noch nicht wissen, wie es ausgeht. Ich bin überzeugt, so wie ich den Psalm wahrnehme, David hat ihn fertig geschrieben, bevor er im Palast saß. Ich denke, der hier wurde in der Höhle verfasst. Er sagt zwar am Schluss, ja, die Gerechten werden sich um mich scharen, wenn du mir Gutes tust. Er rechnet auch damit, aber er weiß noch nicht, wie das geht. Und so geht es uns ja auch oft. Wir wissen noch nicht, wie die Sache ausgeht. Auch jetzt in unserer Situation als Land, als Volk, nie wissen wir wirklich, wie es ausgeht. Aber wir nehmen unsere Zuflucht bei unserem Gott. Ich bete noch. Lieber Vater im Himmel, danke für dein Wort. Danke für den David, der das so durchgerungen hat mit dir. Und danke, dass du ihm solche Worte gegeben hast und dass er sie aufgeschrieben hat und dass du sie bewahrt hast und wir heute noch davon lernen können. Und danke, lieber Herr Jesus, dass du unsere Zuflucht bist. Und wir flüchten uns zu dir hin, der du am Kreuz für uns gestorben bist, der du für uns in den Tod gegangen bist und für uns auferstanden bist und der du dich jetzt für uns verwendest. Und wir bitten dich auch für die vielen Menschen auf der ganzen Welt und besonders für die Geschwister, die jetzt solche Höllenerfahrungen machen. Greif du ein, lieber Herr. Gib du Trost und Hilfe und gib diesen Blick der Zuflucht zu dir. Amen.